온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
스티멘 아웃 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda Info 323. Wahlen, Wahlen und noch mehr Wahlen. Diese Sendung wäre fast ein Special über Wahlen in Mittelamerika geworden. Doch ein Beitrag aus Brasilien hat diese Hegemonie gesprengt. Dennoch haben wir in dieser Sendung gleich mehrere Meldungen über Zentralamerika. In Honduras wurde der neue Präsident, begleitet von Protesten, in sein Amt eingeführt, so komisch das auch klingt. Gleichzeitig geht die Repression im Land unvermindert weiter. Zwei Nachrichten haben wir dazu. In El Salvador hat die linke FMLN zwar klar gewonnen, aber dennoch knapp die absolute Mehrheit verfehlt. Damit findet dort ein zweiter Wahlgang statt, und zwar am 9. März. Rein rechnerisch könnte die FMLN noch verlieren. Ebenfalls noch keine endgültigen Ergebnisse gibt es in Costa Rica. Dort ist der Hoffnungsträger der Linken bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden. Damit bleibt dort für die Stichwahl am 6. April nur die Wahl zwischen den Rechten, die rauben, und denen, die das bisher noch nicht getan haben. Das war ein Zitat. In Brasilien gibt es im Moment keine Wahlen. Dafür will das Riesenland Exportweltmeister werden. Es versorgt die ganze Welt mit Soja, Zucker, Kaffee und Fleisch. Jetzt will Brasilien neue Märkte erschließen in Asien, Afrika und im Nahen Osten. Wir haben Eduarda da Serra Machado interviewt. Sie führt Exportverhandlungen für das Agrarministerium. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
How I rules the world today, power corrupts, they say, and absolute power corrupts you, absolutely. It can change a man who has a heart of gold, make him cruel, wicked, self-centered and cold. Many men in this land, many organizations, fought for freedom and justice throughout the land. When they have power and authority, they don't give a damn about nobody. Prostituting the island to all and sundry, they peddling my people's rights. Exploiting, oppressing, less freedom, more suffering. I wonder how we survive. Think it over, my friend. Think it over again. Think it over, don't vex with me, shorty. Think it over, I'm singing as I see.
Und der Info? Nachrichten.
Honduras. Amtseinführung der neuen Regierung in Honduras. Wir hatten über die Wahl in Honduras im vergangenen November berichtet. Damals waren Vorwürfe des Wahlbetrugs und der Ruf nach einer Neuauszählung laut geworden. Die hat es am Ende nicht gegeben. Die oberste Wahlbehörde ist bei ihrem Auszählungsergebnis geblieben, nachdem die nationale Partei mit rund 25% der Stimmen die stärkste Kraft im Land sei. Die oppositionelle Partei Libre läge demnach mit rund 20% der Stimmen auf Platz 2. Dementsprechend wurde Juan Orlando Hernández von der Nationalen Partei am 27. Januar als Präsident vereidigt. Allerdings nicht ohne Proteste. Im Parlament kam es zu Tumulten. Oppositionelle Parlamentarier durften ihr Rederecht und das Vorschlagsrecht für den Kongressvorstand nicht ausüben. Daraufhin stürmten Abgeordnete der Opposition Parolen rufend das Podium. In den Straßen der Hauptstadt Tegucigalpa demonstrierten tausende Honduraner gegen diese Einschränkung demokratischer Freiheiten und gegen die Amtseinführung des Präsidenten. Die Menschen protestierten aber auch gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer und die Einführung verschiedener Gesetze, welche die Rechte von Investoren schützen und den Ausverkauf des Landes weiter verschärfen. Zum Beispiel durch folgenschwere Großprojekte wie den Bau von Staudämmen und Bergbauprojekte. Bei Großprojekten dieser Art werden Menschenrechte und die Rechte der lokalen Bevölkerung immer wieder massiv missachtet, wie zum Beispiel das nach der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Diese Konvention sichert Indigenen bei Landfragen das Recht auf Schutz und Mitbestimmung zu. Proteste werden brutal unterdrückt, Aktivisten werden eingeschüchtert, entführt und ermordet. Traurige Aktualität: Am 21. Januar wurde die Leiche des indigenen Aktivisten Justo Sorto mit Schussverletzungen im Kopf, in der Brust und in der Hand aufgefunden. Sorto hatte sich für die Rechte der indigenen Lenca-Dörfer und die Verteidigung der natürlichen Ressourcen in Honduras eingesetzt. Er war Mitbegründer und Aktivist verschiedener indigenen Organisationen. Eine dieser Organisationen erklärt, die Ermordung von Justo Sorto stehe in Zusammenhang mit seinen politischen Aktivitäten. Justo Sorto ist nicht der Einzige. Seit dem Putsch im Juni 2009 wurden politische Aktivisten aus dem Gewerkschaftsmilieu, aus indigenen Verbänden und auch Journalisten ermordet. Dieser Zustand von Gewalt, Rechtlosigkeit, Militarisierung und Einschüchterung hält seit dem Putsch mehr oder weniger ungebrochen an. In dieser politisch schwierigen Situation schrecken deutsche Unternehmen wie Siemens und Voith Hydro nicht davor zurück, sich an den Großbauprojekten in Honduras zu beteiligen. Ungeachtet der Menschenrechtslage im Land liefern sie Turbinen für die umstrittenen und umkämpften Staudammprojekte in Honduras. Dagegen formiert sich Protest. Unter der Parole Terror, Tote und Turbinen protestierten die Menschen Ende Januar bei der Hauptversammlung der Siemens AG. Die kritischen Aktionäre, Umweltorganisationen und andere Aktivisten kritisieren die Beteiligung von Siemens am Bau von großen Staudämmen in Brasilien und Honduras und forderten, den Vorstand und die Geschäftsführung nicht zu entlasten. Im Zentrum der Kritik steht die Beteiligung am Wasserkraftwerk Agua Zarca, für das Voith Hydro Turbinen liefert. Andrea Lammers ist Teilnehmerin einer deutschen Delegation, die sich die Situation in Honduras vor Ort angeschaut hat. Sie kritisiert: Der Bau dieses Wasserkraftwerks verwehrt indigenen Gemeinschaften den Zugang zu ihren Lebensgrundlagen, dem Fluss und ihrem Ackerland. Die Betreiber terrorisieren die Gegner mit Unterstützung des Militärs und der Polizei, die sogar schon einen lokalen Anführer umgebracht haben, so Lammers. Sie wird von deutschen und österreichischen Menschenrechtsgruppen unterstützt. Sie sagt weiter: Während eine finanzierende Bank und sogar die chinesische Firma Sinohydro wegen der Menschenrechtsverletzung aus dem umstrittenen Projekt ausgestiegen sind, ist bei Siemens nicht das kleinste Anzeichen von Selbstreflexion zu entdecken, so die Aktivistin. Die Partei des neuen Präsidenten von Honduras, die Nationale Partei, hat nicht den Ruf, sich für die Rechte der lokalen Bevölkerung bei solchen Großbauprojekten einzusetzen.
Internationale Menschenrechts- und Umweltorganisationen fordern Siemens auf, aus dem Geschäft mit Turbinen für umstrittene Staudammprojekte auszusteigen. Sie protestierten am 28. Januar vor der Aktionärsversammlung und brachten ihre Kritik an der Unternehmenspolitik über den Verband kritischer Aktionäre in die Hauptversammlung ein. Mit seinem Joint Venture Voith Hydro liefert Siemens Turbinen für den Megastaudamm Belo Monte in Brasilien und für das 22-Megawatt-Projekt Agua Zarca in Honduras. Beide Projekte verstoßen gegen zahlreiche internationale Abkommen wie die ILO-Konvention 169 zum Schutz indigener Völker und nicht zuletzt gegen die Empfehlungen der Weltstaudammkommission und die eigenen Standards zur Unternehmensverantwortung. Vom Xingu-Fluss in Brasilien war Monica Brito Soares nach München gereist, um den Siemens-Aktionären von Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen zu berichten. Sie warf dem Konzern vor, seinen Profit über das Leben der Menschen in Amazonien zu stellen. Wie in Brasilien, so wurde auch in Honduras die indigene Bevölkerung nicht konsultiert. Stattdessen erlebt sie Einschüchterungen und tätliche Übergriffe durch die honduranischen Betreiber, Polizei und Militär. Ein Staudammgegner wurde im Sommer von einem Soldaten erschossen, sein Sohn schwer verletzt. Der Turbinenhersteller Voith Hydro wurde in einem offenen Brief über die Menschenrechtsverletzungen in Kenntnis gesetzt. Der Siemens-Vorstandsvorsitzende Joe Käser antwortete auf die Vorwürfe, Siemens könne nicht die ganze Welt retten. Schließlich versprach er, beide Projekte im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen überprüfen zu lassen.
Cuando se gana con una diferencia de 10 puntos, en la segunda vuelta se eleva esa diferencia. Esa es la tendencia. Esa es la tendencia aquí en El Salvador.
El Salvador. Die Präsidentschaftswahlen im mittelamerikanischen El Salvador gehen in die zweite Runde. Die erste Runde gewonnen hat der 69-jährige Kandidat der regierenden linken ehemaligen Guerilla-Organisation FMLN, der bisherige Vizepräsident, der lustigerweise ebenfalls Salvador heißt, nämlich Salvador Sanchez Cerén. Er hat im ersten Wahlgang mit 49% die absolute Mehrheit knapp verfehlt, und muss sich nun am 9. März in der Stichwahl dem Kandidaten der rechten Arena-Partei, Norman Quijano, stellen. Dieser erhielt mit knapp 39% der Stimmen rund 10% weniger als die FMLN. Der dritte Bewerber, der Ex-Präsident Tony Saca von der sogenannten Bewegung zur Einheit Unidad, landete mit 11% der Stimmen abgeschlagen auf dem dritten Platz. Sanchez ließ sich trotzdem schon mal feiern und teilte mit, Saca habe ihm bereits zum Wahlsieg gratuliert und er, Sanchez, werde mit Saca und weiteren politischen Kräften sprechen, um die Kräfte für den zweiten Wahlgang zu bündeln. In einer Pressekonferenz nach dem ersten Wahlgang warb Sanchez für Unterstützung für seine Wahlkampagne, die unter dem originellen Motto Bildung, Sicherheit und Arbeit steht.
Nos vamos a poner al frente del país para trabajar con todos y todas los salvadoreños y las salvadoreñas. Pero también construimos un enorme movimiento ciudadano y un conjunto de alianzas políticas y con sectores. Yo les agradezco que nos acompañen.
Die Stimmabgabe der rund 5 Millionen Wahlberechtigten in dem ehemaligen Bürgerkriegsland war ruhig verlaufen. Im Wahlkampf haben Themen wie mangelnde Sicherheit und Gewalt die Kampagne der Arena-Partei in den letzten Wochen charakterisiert, wobei sie besonders auf die Waffenruhe zwischen den Banden abzielte, die im März 2012 unterzeichnet wurde und bei deren Zustandekommen die FMLN-Regierung unter Mauricio Funes eine entscheidende Rolle gespielt hatte. Seitdem der Waffenstillstand zwischen den Banden vereinbart wurde, ist die durchschnittliche Zahl der Morde pro Tag in El Salvador von 12 auf 6 gesunken und liegt nun weit unter dem Durchschnitt von Honduras oder Guatemala. Damit war das Jahr 2013 für El Salvador das friedlichste der letzten 10 Jahre. Obwohl die FMLN weit vorne liegt, ist es theoretisch noch möglich, dass die Arena-Partei den zweiten Wahlgang gewinnt. Deren Kandidat Quijano hat bereits die Unidad-Wähler aufgefordert, ihre Stimmen an Arena zu geben. Der Kandidat, der den zweiten Wahlgang am 9. März gewinnt, wird das kleine mittelamerikanische Land ab dem 1. Juni 2014 für 5 Jahre regieren.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal. Tage vor den Wahlen in Costa Rica deuteten bereits an, dass ein Kandidat auf dem Vormarsch ist, den vorher nur wenige auf dem Zettel hatten. Am großen Kreisverkehr in San Pedro, nahe der Universität von Costa Rica, dominieren die gelb-roten Flaggen der Partei der BürgerInnenaktion PAC. Die gelben Fahnen der Frente Amplio mischen sich freundlich dazwischen. Nur die grün-weißen Tücher der Partei der Nationalen Befreiung, Liberación, sind hier kaum zu sehen. Ich hoffe, dass PAC gewinnt. Aber das Wichtigste ist, dass Liberación nicht gewinnt, sagt eine Passantin und steht damit stellvertretend für das Ergebnis der Wahlen an diesem 1. Februarsonntag. Sowohl bei den Präsidentschafts- als auch bei den Parlamentswahlen in Costa Rica hat die regierende Liberación ein historisch schlechtes Wahlergebnis eingefahren. Johnny Araya, deren Präsidentschaftskandidat, blieb mit nicht einmal 30% der Stimmen weit hinter seinem selbst gesteckten Ziel zurück, sich im ersten Wahlgang zum Präsidenten krönen zu lassen. Gewinner dieser ersten Runde ist Luis Guillermo Solís von der oppositionellen Partei der BürgerInnenallianz PAC. Letzte Meinungsumfragen hatten Solis zwar im Aufwind gesehen, dass aber Platz 1 mit über 30% der Stimmen dabei herauskommen würde, damit hat in Costa Rica kaum jemand gerechnet. Dagegen verpasste der zuvor hochgehandelte José María Villalta von der linken Frente Amplio am Ende mit 17% der Stimmen eine Sensation. Die Angstkampagne von Liberación und den Massenmedien, die ein chavistisches Costa Rica an die Wand malten, hatte am Ende wohl Erfolg. In der Metropolenregion San José entschied sich vor allem die Mittelschicht für Luis Guillermo Solís, während auf dem Land zahlreiche Menschen der Wahl fernblieben. In einigen Provinzen lag die Wahlenthaltung bei über 50%. Torge Löding, Leiter des Regionalbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung für Mesoamerika und die Karibik, hält das Wahlergebnis der Frente Amplio dennoch für einen Erfolg.
Für die kostarikanische Linke ist das ein historisches Ergebnis. Es hat noch nie so ein starkes Ergebnis für eine klare linke Kraft gegeben. Und mit den 9 oder 10 Abgeordneten ist das ein Riesenerfolg. Ein Riesenerfolg, der insbesondere in den Küstenregionen am Atlantik und am Pazifik gewonnen wurde, wo die Frente Amplio durch ihre kontinuierliche Arbeit tiefe Wurzeln gepflanzt hat. Also von daher ist es auf der einen Seite ein Riesenerfolg. Auf der anderen Seite blieb das natürlich hinter den Träumen von einer zweiten Runde, in der José María Villalta als Präsidentschaftskandidat vielleicht eine Chance hat, tatsächlich Staatsoberhaupt zu werden. Also das hat nicht funktioniert. Dieser Traum ist nicht in Erfüllung gegangen. Und deshalb ist dieser Riesenerfolg auf der einen Seite natürlich mit einer bitteren Erkenntnis auf der anderen verbunden.
Luis Guillermo Solís zeigte sich am Sonntagabend im Hinblick auf die Stichwahl am 6. April siegesgewiss.
El pueblo fue sabio al escoger con toda claridad entre el cambio.
Die KostarikanerInnen haben für den Wandel und gegen ein Weiter-so entschieden. Man kann sehr wohl eine prosperierende Wirtschaft mit einer gerechteren Gesellschaft in Einklang bringen und das Land von der Korruption säubern. Der Klientelismus, der sich ein ums andere Mal gegen den Willen der Bevölkerung gestellt hat, war diesmal nicht stark genug, um uns zu besiegen. Wir werden gewinnen, denn wir repräsentieren die Mehrheit derer, die den Wandel wollen. José María Villalta allerdings dämpfte am Wahlabend die Erwartungen des PAC. Seine Anhänger würden ohne weiteres in der nun nötigen Stichwahl für Solís stimmen. In Costa Rica ist etwas in Bewegung. Heute gibt es eine starke Frente Amplio, die vielen Menschen Hoffnung gibt, weil wir uns immer für die Benachteiligten und die Ausgebeuteten eingesetzt haben, trotz aller Angstkampagnen. Dieses Vertrauen werden wir nicht enttäuschen. Vor der Stichwahl sind wir bereit für einen Dialog, aber nur wer bereit ist, die lange Nacht des Neoliberalismus zu beenden, kann auf die Unterstützung der Frente Amplio zählen. Wir haben am 6. April die Wahl zwischen einer Rechten, die stiehlt, und einer Rechten, die nicht stiehlt. Und wir müssen zunächst einmal dafür sorgen, dass nicht weiter gestohlen wird. Villalta macht also schon mal klar, dass der PAC nicht automatisch auf die Unterstützung der Frente Amplio zählen kann. Luis Guillermo Solís muss am 6. April den Spagat vollbringen, zwischen rechts und links alle für sich zu mobilisieren, die eine weitere Regierung Liberación verhindern wollen. Immerhin, im 57 Abgeordneten zählenden Parlament ist Liberación mit nur noch 18 Sitzen deutlich geschwächt. Eine Parlamentsmehrheit rechts von PAC und Frente Amplio ist für Liberación nur noch schwer darstellbar. Der PAC hingegen leidet bislang unter äußerst bescheidenem Zuspruch auf dem Land. Hier ist die Partei nur dritte oder gar vierte Kraft. Gerade in den Küstenregionen aber ist Frente Amplio stark, eben wegen ihres Einsatzes für die von Monokulturen oder Megaprojekten betroffenen Gemeinden. Es scheint, als komme Luis Guillermo Solís nicht an der Frente Amplio vorbei, will er in der Provinz genug Stimmen sammeln, um am 6. April die 50%-Marke zu knacken.
Authority, they don't give a damn about nobody. They prostituting the island, milking the land dry. They making my people starve, exploiting, oppressing, less freedom, more suffering. This thing just can't go on. Think
take it over, my friend. Take it over
carefully
again. Take it over.
Don't vex with me, shorty.
Take it over.
I'm singing as I see. Work we can't even find. Life seems a waste of time.
Nothing to do but sit around the corner and lime.
Brasilien will nicht nur beim Fußball Weltmeister werden, sondern auch Exportweltmeister. Das Land, das fast so groß ist wie Europa, ist in den letzten 10 Jahren zum Welternährer geworden. Es versorgt die ganze Welt mit Soja, Zucker, Kaffee und Fleisch. Zwischen 2003 und 2007 stiegen Brasiliens Exporte jährlich um 20% an. Wegen des stabilen Binnenkonsums wirkte sich auch die Wirtschaftskrise 2008 nur kurzfristig negativ aus und traf auch den Agrobusiness, da die Landwirte auf kurzfristige Finanzierung angewiesen sind. Jetzt will Brasilien neue Märkte erschließen in Asien, Afrika und im Nahen Osten. Eduarda da Serra Machado, Sie führen für das Agrarministerium bilaterale Verhandlungen, bei denen es um Gesundheitsnormen und Hygienebestimmungen beim Export in andere Länder geht. Was für eine Exportstrategie verfolgt die brasilianische Regierung zurzeit?
Die Strategie des Landwirtschaftsministeriums für 2014 zielt auf die Erschließung weiterer Märkte für Brasilien ab. Wir versuchen, neue Märkte für Brasilien zu erschließen, zu denen wir bisher noch keinen Zugang haben, zum Beispiel im Nahen Osten. Außerdem wollen wir die Produktivität von Soja, Rindfleisch und anderen Exportprodukten erhöhen. Für den Nahen Osten ist Brasilien bereits heute einer der größten Lieferanten von Geflügelfleisch. Das ist ein Markt, für den wir hart verhandelt haben. Aber es ist uns gelungen. Wir exportieren bereits Geflügelfleisch in die Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien. Was wir wollen, sind neue Märkte, zum Beispiel die Türkei. Außerdem wollen wir die Exporte nach Lateinamerika erhöhen, zum Beispiel nach Venezuela, die eines unserer Hauptabsatzmärkte für Fleisch ist. Im Nahen Osten interessiert uns noch der Iran, der Irak noch nicht. Mit Pakistan haben wir bereits Exporte ausgehandelt. Ein anderer Schwerpunkt ist Asien. China steht bei den Commodities des Agrobusiness sehr im Fokus, aber der chinesische Markt ist noch sehr geschützt.
Eduarda Machado überprüft für das Agrarministerium, ob das Rindfleisch, das ein multinationaler Konzern nach Europa oder in die Arabischen Emirate exportieren will, die Gesundheitsnormen und die hygienischen Auflagen erfüllt. Frau Machado, was gibt es für Probleme bezüglich der Anforderungen für den Export aus und den Import nach Brasilien?
Nós vamos às empresas, fazemos a fiscalização. Nós vamos aos estabelecimentos que produzem esses produtos ou que criam animais e fazemos a fiscalização e o controle dos procedimentos sanitários.
Wir gehen in die Unternehmen, die Tiere züchten und kontrollieren, ob sie die Gesundheitsnormen und Hygienebestimmungen für den Export erfüllen. Wir prüfen, ob sie die gesetzlichen Auflagen Brasiliens erfüllen und die der Länder, in die sie exportieren. Zum Beispiel bei Rindfleisch. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die die Auflagen der Europäischen Union erfüllen. Die größten Probleme in Brasilien sind mit der Gesundheit der Tiere verbunden. Einige tierische und pflanzliche Produkte sind für den Export verboten, weil es Probleme mit der Gesundheit der Tiere gibt. Krankheiten wie der Maul- und Klauenseuche zum Beispiel.
Porque muitos produtos de origem animal e de origem vegetal são impedidos de entrar nos países, ou seja, o comércio é dificultado e é proibido, porque existem problemas sanitários relacionados à saúde animal. Outro problema sério é a febre aftosa.
Welches sind die großen Exportunternehmen?
A Monsanto, a Cargill, a JBS.
Das Sojaunternehmen Monsanto und Cargill, ein französisches multinationales Unternehmen für Tierfutter. Dann gibt es noch das multinationale Unternehmen GBS. Es gibt viele multinationale Unternehmen, die in Brasilien Tochterunternehmen haben. Im Bereich Tierfutter hat auch das französische Unternehmen Heuer Canin eine starke Stellung in Brasilien. Und diese Unternehmen werden vom Landwirtschaftsministerium überprüft.
Mitte 2013 geriet das Unternehmen Royal Canin in Verruf, weil Trophäen mit dem Logo des Unternehmens bei Hundebesitzern gefunden wurden, die illegale Jagden auf Bären in der Ukraine machen. Die massive Ausweitung der Rinderzucht und die rapide Ausbreitung des Sojaanbaus wird nicht nur durch vielfältige Investitionen der brasilianischen Regierung in Agrarforschung, zinsgünstige Kredite und Transportinfrastruktur gefördert, sondern durch diese multinationalen Konzerne sowie Dünger- und Pestizidfirmen, die ihr Technologiepaket gleich mitliefern. Frau Machado, wie wirkt sich die Expansion des Agrobusiness auf kleinbäuerliche Landwirtschaft in Brasilien aus?
O Ministério da Agricultura ele tem um foco muito mais voltado para o agronegócio. O governo brasileiro.
Der Fokus des Landwirtschaftsministeriums ist auf Agrobusiness gerichtet. Die brasilianische Regierung kann die kleinbäuerliche Landwirtschaft über das Ministerium für soziale Entwicklung und über das Ministerium für Agrarreform stärken. Aus meiner Sicht ist die Politik in diesem Bereich nicht angemessen. Dem Agrobusiness, der Produktion in großem Umfang, wird Schuld gegeben für die Situation der Kleinbauern. Aber ich finde, dass von Seiten des Ministeriums für Agrarreform einfach nicht das Notwendige getan wird.
Alexandre Conceição von der Koordination der Landlosenbewegung MST sagte in einem Interview mit der Folha de São Paulo am 6. Januar, die Regierung von Dilma Rousseff habe eine enge Verbindung zum Agrobusiness, der aus seiner Sicht für modernen Großgrundbesitz steht. Der großflächige Anbau von Soja und die Haltung von Rindern auf Riesenflächen fördern die Konzentration von Landbesitz. Dafür werde abgeholzt, so Conceição, und kritisierte, dass toxische Düngemittel, die krebserregend sind, zunehmend verwendet werden. Aus einer Studie der brasilianischen Tageszeitung Folha de São Paulo geht hervor, dass die Regierung von Dilma Rousseff die Regierung ist, die in den letzten 20 Jahren am wenigsten Land im Zuge der Landreform enteignet hat. Was sagen Sie zu dieser Kritik der Landlosenbewegung MST?
Na verdade, o movimento dos sem terra tem uma relação que está um pouco distante do que o Ministério da Agricultura faz hoje.
Mit den Aktivitäten der Landlosenbewegung MST haben wir hier im Landwirtschaftsministerium nichts zu tun. Wir kontrollieren die großen Firmen und haben keinerlei Verbindung zur Landlosenbewegung. Sie haben mehr mit dem Ministerium für soziale Entwicklung zu tun, das sich um kleinbäuerliche Landwirtschaft kümmert. Aber das Haupteinkommen in Brasilien kommt vom Agrobusiness. Und ja, es gibt einen Konflikt zwischen großen Produzenten und der Landlosenbewegung. Ich denke schon, dass die Regierung mehr für die kleinbäuerliche Landwirtschaft machen müsste. Aber das hat stärker mit einer falschen Politik zu tun als mit dem Landwirtschaftsministerium.
Meu ponto de vista relacionado muito mais às políticas erradas que o Brasil tem do que relacionado ao Ministério da Agricultura.
Die Trennung von Landwirtschaft in großem Stil und kleinbäuerlicher Landwirtschaft zwischen dem Ministerium für Landwirtschaft und dem Ministerium für landwirtschaftliche Entwicklung zeugt bereits von einem Konflikt zwischen Lobbygruppen, der Agrarlobby von Großgrundbesitzern auf der einen Seite, deren Interessen vom Landwirtschaftsministerium vertreten werden, und den Kleinbauern und Landlosen auf der anderen Seite, deren Interessen eher vom Ministerium für Agrarreform vertreten werden. Wie beurteilen Sie die Politik der Regierung von Dilma Rousseff in Bezug auf Agrobusiness und Landwirtschaftspolitik?
Agronegócio, para mim, quando se fala em agronegócio, você está falando de produção em alta escala.
Für mich bedeutet Agrobusiness Produktion in großem Umfang. Der Agrobusiness kommt einem ganzen sozialen Netzwerk zugute. Denn wenn sich in einer kleinen Gemeinde von zum Beispiel 14.000 bis 15.000 Einwohnern ein großes Unternehmen ansiedelt, werden ja Arbeitsplätze geschaffen. Ich kenne einen Fall, in dem ein Unternehmen für Kühlschränke 80% der Arbeitsplätze in einer Gemeinde einer solchen Größe schuf. Aus meiner Sicht hat die Landlosenbewegung und der Bedarf an Land, den sie haben, für lokale Produktion nichts mit dem Agrobusiness zu tun. Denn das sind Politikfelder, die nicht zusammenhängen. Die Regierung muss sich aber um beides kümmern. Und ich finde, dass die Regierung mehr in soziale Politik investieren müsste.
O que eu posso te dizer é que sim, falta um investimento nessa política social do governo brasileiro.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.